Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen zu diesem Sonntag. Heute ist es bei mir ein bisschen anders, wie ihr es sonst kennt. Normalerweise bringe ich euch immer einen Schauspieler und leite über einen Film ein. Dieses Mal wollte ich durch eine kleine Begebenheit an meiner Bibelschule einleiten und merke aber, dazu muss ich erst mit euch den Bibeltext durchgehen. Das heißt, die Einleitung ist irgendwo schon hier drin versteckt, aber ich muss mit der Auslegung schon so halb anfangen. Also es ist ein bisschen verwoben heute. Ich glaube trotzdem, ihr werdet es schaffen, mitzukommen. Und dazu muss ich erstmal mit meiner letzten Predigt doch mal kurz anfangen. Wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, ich habe vor 2 oder vor 3 Wochen über dieses Thema hier gepredigt, Gottes herrliche Segnungen. Dazu haben wir Epheser 1 uns angeschaut, die Verse 1 bis 14. Und ja, mich hat es irgendwie angesprochen, wie Paulus hier so geschrieben hat und habe mir gedacht, ich möchte mit euch gerne die nächsten Verse auch noch betrachten, nämlich heute die Verse 15 bis 19. Ja, und wenn ihr euch erinnern könnt, dann habt ihr vielleicht noch im Hinterkopf, dass Paulus hier den längsten Satz im Neuen Testament verfasst hat. Ja, von Vers 1 bis Vers 14. Das ist der längste Vers, den wir im Neuen Testament finden. Und wenn wir den Text gleich weiterlesen werden, dann werdet ihr auch bemerken, ja, dass Paulus ja immer noch so in diesem Schreibfluss ist, lange Sätze zu gebrauchen. Und das ist auch heute der Fall. Daher werden wir auch nur die Verse 15 bis 19 uns angucken, denn auch diese Verse sind wieder voll mit lauter Information gefüllt. Und der Übersicht halber habe ich gedacht, gut, wir nehmen mal nur diese 5 Verse heraus und wir lesen sie einfach mal und dann erzähle ich euch von meiner Begebenheit. Ja, Vers 15 bis 19, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So, ihr merkt, es ist wieder ein ellenlanger Satz und es ist nicht einfach hier, ja, einfach mal so schnell zu verarbeiten, was Paulus hier schreibt an die Epheser. Ja. Was sollte man tun, wenn wir sehen, Paulus verwendet nach wie vor immer noch so lange Sätze? Naja, wir an der Bibelschule haben gelernt, man muss halt versuchen, das Ganze so einfach wie möglich herunterzubrechen. Und ich habe mir gedacht, das machen wir einfach mal. Verse 15 bis 17, ganz einfach heruntergebrochen. Ich habe einfach ein paar Nebensätze mal ausgelassen. Und dann haben wir so den ersten Hauptsatz. Da sagt Paulus also, darum lasse auch ich nicht ab, in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Das wäre der erste Hauptsatz. Und dann dieser Nebensatz, dass Gott euch Weisheit gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist mal so ganz grob runtergebrochen und vereinfacht, was Paulus hier eigentlich schreiben möchte. Aber das klingt immer noch so ein bisschen, ja, hölzern, finde ich. Deswegen habe ich gedacht, wir versuchen mal den Satz noch einfacher zu, oder die beiden Sätze noch einfacher zusammenzufassen. Man könnte sagen, Paulus betet dafür, dass, und wie würdet ihr jetzt weitermachen, wofür betet Paulus hier, dass die Gemeinde was tut? Gott mehr und mehr erkennt. Ja? Also Paulus betet dafür, dass wir Gott mehr und mehr erkennen. Das möchte Paulus eigentlich vereinfacht gesagt in den ersten 2 Sätzen ausdrücken. So, und jetzt kommt meine kleine Begebenheit. Wir haben an der Bibelschule, wie das normal ist, natürlich diese Verse auch ja, im Unterricht durchgearbeitet. So, mittlerweile ist mir eingefallen, ich habe in der letzten Predigt fälschlicherweise gesagt, dass Rudolf Bergen bei uns den Unterricht gemacht hätte. Mir ist eingefallen, dass er den Unterricht nicht gemacht hat. sondern wir hatten einen anderen Lehrer, der aber mit seinen Unterrichtsmaterialien gearbeitet hat. Ja, also der hat dann dessen Stunde sozusagen übernommen und hat den Unterricht, den Inhalt immer noch von Rudolf Bergen benutzt. Und was soll ich euch sagen? Von Rudolf Bergen bin ich an sich sehr begeistert. Ich mag total, wie er mit uns das Neue Testament durchgeackert hat. Den Lehrer, den wir da hatten, mit dem war ich nicht so zufrieden. Es lag irgendwie an meinem persönlichen, didaktischen Wegen, wie man mich erreicht. Dieser Lehrer hat es nicht so gut geschafft, bei mir irgendwie lehrmäßig Sachen zu bringen. Es lag auch, ist auch eine subjektive Meinung. Ich hatte andere Schüler, die sind ganz gut klargekommen. Aber mit diesem Lehrer, ich fand es nicht so gut. Fand ich einfach nicht so gut. Und dann haben wir mit ihm diese Verse hier durchgesprochen. Und dann hat er auf einmal aufgeblickt und einen Satz gesagt, wo ich gemerkt habe, okay, das war wahrscheinlich der wertvollste Satz, den er als Lehrer uns in den letzten 3 Jahren mitgeben konnte. Und das war folgender Satz. Er liest mit uns diese Verse durch, zeigt uns auf, Paulus betet dafür, dass wir Gott mehr und mehr erkennen. Und dann hat er aufgeblickt und zu uns gesagt, wisst ihr, was das für uns bedeutet? Wir müssen uns eigentlich immer wieder selbst die Frage stellen, jeden Tag neu, wenn wir Gott mehr und mehr erkennen wollen, wie ist Gott? Wie ist Gott? Und ich habe mir diese Bemerkung, die er da gesagt hat, ich habe sie mir in meine Bibel damals aufgeschrieben. Ich habe sie aber komplett vergessen. Komplett vergessen. Und als ich jetzt das wieder vorbereite, habe ich diesen Satz wieder in meiner Bibel entdeckt und dann gemerkt, oh, das war ein sehr wichtiger Satz und ich habe ihn komplett vergessen. Und da habe ich mir gedacht, gut, und weil ich ihn vergessen habe, will ich ihn mir umso mehr einschärfen und habe mir gedacht, das tue ich am besten dadurch, dass ich euch das predige oder darüber predige. Ja, und das war auch meine Einleitung, denn das ist eigentlich unser Predigtthema, das wir heute anschauen möchten. Wie ist Gott? Und ja, wir werden diese Frage so ein bisschen weiter an dem erörtern, was Paulus in diesem langen Satz, den wir jetzt schon betrachtet haben, uns eigentlich weitergeben möchte. Wie ist Gott? Dazu eben Epheser 1, 15 bis 19. Ja. Und nochmal der vereinfachte Satz, den wir gerade verfasst haben. Paulus möchte, dass wir Gott mehr und mehr erkennen, Vers 15 bis 17, und jetzt kommt Vers 18 und 19. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So, jetzt haben wir noch diesen Satz hier, merken aber auch hier, das ist ein langer Satz und auch das sollten wir dann natürlich etwas vereinfachter versuchen, uns aufzudröseln. Und ich kann es euch schon vorneweg sagen, Paulus gibt uns hier 3 Aspekte weiter, die wir über Gott lernen können und die wir uns heute auch anschauen möchten. So, den ersten Aspekt, Vers 18, gerade den Anfang. Paulus möchte oder betet dafür, dass wir Gott mehr und mehr erkennen, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Bedeutet, der erste Aspekt, den wir haben, ist die Hoffnung seiner Berufung. Das ist das Erste, worin Paulus möchte, dass wir Gott mehr und mehr erkennen. So, jetzt habt ihr die Informationen, jetzt könnten wir ja nach Hause gehen. Ja, ich stehe aber da und denke mir, aber was ist denn die Hoffnung? Und was ist die Berufung? Was ist das? Ja, also das sind jetzt 2 Begriffe, kann man sagen, sind ja schön und nett, aber was soll ich damit anfangen? Zunächst die Hoffnung, was bedeutet die Hoffnung? Und dazu ein Vers aus 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das heißt, was seht ihr, mit welchem Wort steht dieses Hoffnung in Verbindung? Mit Leben, das ist lebendig. Das ja, das ist etwas, das pulsiert, das ja, lebendig ist, wie gesagt. Und was würdet ihr sagen, was steht diesem lebendig gegenüber? Was ist das Gegenteil von lebendig? Tod. Und was sehen wir hier? Was hat Jesus hier getan? Er kommt von den Toten. Ja, also er kommt aus den Toten. Das heißt, wir sehen, Hoffnung ist etwas Lebendiges. Und das Gegenteil davon ist der Tod. Ja. So, gehen wir mal weiter. Was ist die Berufung? Auch hier, was bedeutet sie? Ein Vers aus 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also zu was sind wir berufen? Gemeinschaft. Ja, also damit merken wir Hoffnung und Berufung. Die Hoffnung, das ist etwas, was das Leben symbolisiert. Da soll etwas Lebendiges dahinter sein. Und die Berufung, das soll Gemeinschaft sein mit Gott. Und jetzt die Frage, wie ist Gott? Ja, auf die Frage werden wir öfters zurückkommen. Wie ist Gott, wenn wir diese Verse jetzt gelesen haben? Ich habe es im ersten Punkt mal so zusammengefasst. Gott ist die lebendige Hoffnung. Ja, ich werde es auch gleich an einem Beispiel ein bisschen deutlicher machen, was das dann bedeutet, diese lebendige Hoffnung. Gott ist die lebendige Hoffnung. Wie gesagt, Gott möchte uns vor dem Tod bewahren, weil er uns das Leben schenken möchte. Ja, er möchte, dass wir diese Hoffnung haben und die Hoffnung ist lebendig, die lebt, die ist nicht tot, die ist lebendig. Und wir haben auch festgehalten, Gott möchte auch lebendige Gemeinschaft mit uns haben und das bis in Ewigkeit hinein. Ja, und hier stellt sich dann auch die Frage, möchte Gott erst im Jenseits mit uns Gemeinschaft haben? Was würdet ihr sagen? Nein. Gott möchte hier und heute schon mit dir Gemeinschaft haben. Am besten schon gestern. Also Gott will mit dir hier und jetzt schon Gemeinschaft haben. Und diese Tatsache, die stellt mich vor eine Frage und heute habe ich alles ein bisschen in reflektiven Fragen formuliert. Wenn Gott die lebendige Hoffnung ist und Gott mit uns lebendige Gemeinschaft hier und jetzt schon verbringen möchte, dann sollten wir uns hin und wieder oder eher gesagt regelmäßig die Frage stellen, ist unsere Beziehung zu ihm lebendig? Ja, das ist mal so eine erste Frage, die ihr mitnehmen dürft. Wenn ich ein Ja höre, dann freut es mich. Ja, ich hoffe, das können alle so beantworten. Ist unsere Beziehung zu ihm lebendig? Das ist die große Frage, die wir uns wirklich stellen müssen. Ja, ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Das hier ist ein Bild aus einer ja, frisch gegründeten Gemeinde in Neuguinea, also Papua-Neuguinea, also ganz weit weg von uns, Südostasien. Und es gibt eine Geschichte von einem Missionar, der eben so etwas erlebt hat in so einer Gemeinde in Papua-Neuguinea. Der Missionar war schon längere Zeit dort in diesem Dorf, hat schon angefangen zu evangelisieren, hat schon angefangen Gebäude, Kirchengebäude zu bauen. Und dann irgendwann kommt immer so der Punkt, wo Missionare anfangen müssen, die Bibel zu übersetzen. Und er ist da auch schon relativ weit gekommen, hat die Sprache gut gelernt, hat die Ausdrücke gut lernen können. Aber es gab einen Begriff, der hat ihm richtig zu schaffen gemacht. Da hat er gemerkt, das Vokabular, die besitzen dafür keinen Begriff wie wir im Deutschen. Und das ist das Wort Hoffnung. Ja, er hat unglaublich Schwierigkeiten, das Wort Hoffnung zu übersetzen. Und er hat das Gefühl, also was am ehesten das Wort Hoffnung beschreibt, das ist bei ihm das Wort Warten. Abwarten, warten müssen, zeitlich ja, einfach da sitzen und warten, bis dann etwas passiert. Also warten, aber er merkt, das Wort Warten, das trifft es nicht gut. Also es ist sehr, sehr schwach formuliert, merkt er. Und er betet darum, Herr, du musst mir irgendwie helfen, einen besseren Ausdruck dafür zu finden. Das Warten, gibt überhaupt nicht wieder, was du uns eigentlich ja, deutlich machen möchtest mit dem Wort. Ja, was passiert? Es vergeht einige Zeit und den Missionar ereilt ein Schicksalsschlag, denn er verliert seine Tochter. Sie bekommt eine der Krankheiten, die man sich dort einfangen kann. Und die Tochter stirbt dann in recht kurzer Zeit. Und unter großen Tränen muss der Missionar anfangen, für seine eigene Tochter selbst den Sarg zu bauen. Und er muss hingehen, er muss die Bretter hobeln, er muss hingehen, die Bretter miteinander vernageln. Und das ist eine unfassbar schmerzvolle Arbeit, sowas. Wenn man für sein eigenes Kind den Sarg nageln muss, das muss unvorstellbar schlimm sein. Und er macht das unter Tränen, aber er betet immer wieder zu seinem Gott und betet und betet und ja, voller Tränen vollendet er sein Werk. Und auf einmal kommt ein Eingeborener auf ihn zu, der ihn die ganze Zeit beobachtet hat. Und der Eingeborene fragt ihn: Wieso machst du das? Wieso tust du das? Und der Missionar fragt: Was meinst du, was ich tue? Wieso baust du für deine Tochter diesen Sarg und betest nach wie vor zu deinem Gott? Wieso hältst du an dieser Beziehung zu deinem Gott fest? Dein Gott ist doch schuld, dass deine Tochter tot ist. Der hat dich doch hierher geschickt und deswegen ist deine Tochter gestorben, weil hier eine Krankheit ist, ja, wodurch diese Menschen halt sterben. Wieso hältst du an dieser lebendigen Beziehung zu deinem Gott fest? Und dann sagt der Missionar: Weißt du warum? Weil ich weiß, dass meine Tochter bei ihm im Himmel ist. Und ich weine und habe Schmerz, weil ich sie verloren habe. Ich werde nicht mitbekommen, wie sie aufwächst. Ich werde ihre Freude nicht mehr miterleben dürfen. Und es ist ein Schmerz da, aber ich weiß, eines Tages, da werden wir uns wiedersehen. Und ich weiß, dass sie da oben bei meinem Herrn ist und mit ihm jetzt Gemeinschaft hat und dass es ihr dort oben gut geht. Und der Missionar guckt ihn an und sagt, der Eingeborene schaut den Missionar an und sagt: Weißt du, das fasziniert mich so dermaßen an deinem Glauben. Weil du durch deinen Glauben die Möglichkeit hast, in den Himmel zu sehen. Du siehst in den Himmel durch deinen Glauben. Und als der Missionar diesen Ausdruck hört, dann weiß er: Jetzt habe ich meinen Begriff für Hoffnung. Mein Begriff ist in den Himmel sehen. Das ist der Begriff. Und es ist so interessant zu sehen, dass sowohl der Eingeborene als auch der Missionar verstanden haben, was diese Hoffnung bedeutet, was diese lebendige Hoffnung bedeutet, dass es nicht fertig ist mit dem Tod, sondern dass sie wissen dürfen, es geht weiter. Gott ist derjenige, der den Tod überwunden hat und der dieses Leben wieder schenkt und das in Gemeinschaft mit uns verbringen möchte. Aber was war dazu nötig? Der Missionar musste festhalten an dieser Beziehung. Der musste festhalten an dieser lebendigen Beziehung, sonst wäre der Eingeborene nie darauf gekommen. Sonst hätte er das nie erkannt. Gott ist die lebendige Hoffnung. Die Frage, die wir uns stellen müssen oder regelmäßig stellen sollten, ist unsere Beziehung zu ihm lebendig? Ja, die Frage dürft ihr gerne daheim für euch selbst wälzen, in der Hoffnung, dass ihr sie mit einem eindeutigen Ja natürlich beantworten könnt. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, Paulus gibt uns ja drei Aspekte weiter. Den ersten haben wir uns jetzt schon angeschaut. Jetzt nochmal ab Vers 18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, das hatten wir gerade, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also was lesen wir hier? Der zweite Aspekt ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Das ist das Nächste, ja, was uns jetzt betrifft. Ja, und wir lesen das so: Reichtum, Herrlichkeit, Erbe. Ein anderer Vers, der das auch nochmal deutlicher macht, was es eigentlich für uns bedeutet. Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. So, also was lesen wir hier? Was werden wir eines Tages empfangen? Das Erbe. Und wenn ich das so lese, ja, das ist ja echt schön, wir kriegen ein Erbe, wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir für ihn unser Leben hingeben und dienen, dann werden wir Erbe empfangen. Eine Frage, die mir so in der Vorbereitung kam, ist, haben wir dieses Erbe verdient? Also ich sehe allgemein das Kopfschütteln. Ich würde auch sagen, ja, also verdient haben wir das nicht. So, und wenn ich jetzt euch die Frage stelle, wie ist Gott? Und wir bekommen ein Erbe, das wir eigentlich gar nicht verdient haben. Was würdet ihr sagen? Wie ist Gott? Gnädig? Großzügig? Ist er knauserig? Nee, der ist ziemlich freigebig. Und ich habe es also mal so formuliert als zweiten Punkt für uns, wie Gott denn ist. Gott ist ein großzügiger Geber. Ist noch untertrieben eigentlich ausgedrückt. Wir müssten sagen, Gott ist ein über die Maßen aus großzügiger Geber. Und dann habe ich so einen Vers gefunden in Jesaja 61, Vers 10. Ja, weil ich habe mich so gefragt, wenn Gott so ein großzügiger Geber ist, dann ist es ja wirklich schön und gut. Aber die Frage stellt sich ja, was soll das jetzt für mich bedeuten? Was soll das mit mir machen? Wenn ich weiß, okay, Gott will mir ein Erbe schenken, soll ich jetzt dafür eine innere Einstellung haben? Und hier Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und hat mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck, geziert wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Hier lesen wir von einem Jesaja, wie er beschreibt, hey Leute, ich war in der Gosse, ich war im Dreck, ich war nichts, ich war nichts wert, ich war hilflos, ich war alleine. Und dann schreibt Jesaja diese Verse, dass Gott mich herausgeholt hat, dass Gott mir diese Kleider anzieht, dass Gott mich schön herausputzt, dass Gott mir Herrlichkeit schenkt und dass Gott mich am ehesten so auslässt, dass er mich am liebsten gleich heiraten würde. Ja. Und hier merken wir, da erfährt jemand, wie es ist, von Gott diese Herrlichkeit angezogen zu bekommen. So. Jetzt aber die Frage, was tut Jesaja hier? Erster Satz. Ich freue mich. Und ich glaube, genau das sollen wir auch. Wenn wir wissen, hey, wir werden eines Tages das Erbe bekommen und Gott sagt, das ist nicht einfach so ein Erbe, das ist nicht so ein klappriges Fahrrad oder irgend so ein Mofa, was er nicht mehr braucht, sondern das ist Herrlichkeit und das ist Glanz und Gloria, das ist das Beste, was man sich nur wünschen kann, weil Gott alles kann. Die Frage ist, freuen wir uns darüber, dass wir wissen, dass Gott uns das Erbe geben wird? So, und warum ist diese Freude so wichtig? Hier ein Beispiel, warum ich glaube, dass das so wichtig ist. Ja, immer wenn das Erbe so angeklungen oder angesprochen wird in der Bibel, dann könnte man ja immer meinen, ja, manche Christen machen das vielleicht aus materialistischen Interessen heraus. Die denken sich, okay, ich gebe hier alles und dann kriege ich fett Gold im Jenseits. Und man kann das Ganze sehr materialistisch angehen. Ich meine, das darf man machen. Ich glaube aber nicht, dass das Gottes Absicht ist, dass wir zu materialistischen oder kapitalistischen Christen hin erzogen werden. Ich glaube nicht, dass das Gottes Wille ist. Sondern ich glaube, da sind ganz andere Punkte viel wichtiger, wenn es um das Thema Freude geht, wenn wir uns freuen sollen darüber. Wir sollen uns nicht freuen aus materialistischen Gründen, sondern ein kleines Beispiel aus meiner Ausbildungszeit. Vielleicht haben einige von euch schon mal was Ähnliches erlebt, denn es geht um Geschenke verteilen. Ja, also spätestens zu Weihnachten werden die meisten von euch dieses auch in vielleicht ähnlicher Form schon erlebt haben. Aber was ich euch erzählen möchte aus meiner Ausbildungszeit, das hat mit so einer Art Hängeschränkchen hier zu tun. Und zwar, ich habe ja Zimmermann gelernt und als Zimmermann steht irgendwann der Zeitpunkt an, wo du einen Maschinenkurs absolvieren musst. Und in diesem Maschinenkurs, da wird dir nicht einfach nur gezeigt, wie du jetzt die Maschinen bedienst und wie du alles da machen musst, sondern du baust ein Projekt. Also du baust da etwas und wir haben ein Hängeschränkchen gebaut, eigentlich eine Uhr mit Hängeschrank, wo man Wein reinstellen konnte, weil unser Meister gerne Wein getrunken hat. Also so ein Weinhängeschränkchen mit Uhr. Noch weitaus schöner als dieses hier, weil das hier ist jetzt relativ einfach gehalten. Und wir haben das alle gefertigt, wir haben das alle hinbekommen. Die sahen alle natürlich gleich aus, weil wir alle die gleichen Arbeitsschritte machen mussten. Ja, und dann schaue ich mir das so an und denke, es ist eigentlich echt schön, ist gut geworden, schönes Projekt, was uns der Meister hier mitgegeben hat. Aber ich trinke keinen Wein. Und andere Getränke in so ein Hängeschränkchen zu stellen, macht nicht so viel Sinn, weil lauwarm schmeckt es halt nicht so gut. Wein trinkt man ja lauwarm, aber alles andere eigentlich ja nicht. Und dann habe ich überlegt, wenn ich keinen Wein trinke, was mache ich damit? Dann habe ich überlegt und gemerkt, hey, mein bester Freund, der trinkt gerne Wein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schenke ihm das. In der Hoffnung, dass es ihm gefällt. Ich wusste auch, er hat so ein Faible für Holz und auch für Handwerk und er mag solche Sachen echt gerne. Und bin hingegangen, habe so gehofft, vielleicht könnte es ihm gefallen, vielleicht nimmt er es an. So, wusste nicht, ob er es will. Und dann habe ich ihm das gezeigt und dann guckt er das an und denkt, Alter, bist du sicher, dass du mir das schenken willst? Und ich so, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, bei dir hat es einen viel besseren Nutzen, so gesehen. Und ich so, Alter, das ist der Hammer, das ist genial. Also, bist du wirklich sicher? Und ich so, ist voll in Ordnung, nimm es wirklich. Und ich so, und du merkst, er freut sich total darüber, dass er sowas bekommen hat. Sowas relativ aufwendig gefertigt ist, also war halt Maschinenkurs, ich musste es machen, also war es jetzt nicht, war halt ein Nebenprodukt meiner Tätigkeit, aber für ihn war das war überragend für ihn, das war unglaublich für ihn. Und dann passiert Folgendes, dann geht er natürlich zu seiner Frau und sagt ihm, hey, guck mal, was er uns gerade geschenkt hat. Und auf einmal kriegt auch die große Augen und ist total begeistert. Und ich so, Alter, das ist ja der Hammer, das ist ja Wahnsinn, was das ist ja, kriegt den Mund gar nicht mehr auf. Und was glaubt ihr, was passiert in mir? Ich sehe, er freut sich und sie freut sich und was passiert bei mir? Ich freue mich auch. Ja? Also, ist total witzig, da merkst du, der eine freut sich wie ein Schneekönig, dann der nächste und auf einmal ich selber auch. Und ich bin hingegangen, wusste nicht mal, ob er es nehmen wird. Und daran, glaube ich, daran lernen wir schon ein Prinzip über Freude. Freude ist unglaublich ansteckend. Unglaublich ansteckend. Und Freude hat so ein Potenzial, mathematisch würde man sagen, dass es exponentiell wachsen kann. Ja, dass es sich vervielfältigen kann, dass es sich selbst so aufbauschen kann, dass es sich immer weiter trägt. Also Freude ist etwas, was unglaublich ansteckend ist. Aber Freude hat noch einen Aspekt, der ganz wertvoll ist. Was glaubt ihr denn, was haben die beiden denn gemacht, nachdem sie es dann wirklich realisiert haben, okay, es ist jetzt uns wirklich geschenkt. Was haben sie wohl gemacht? Ja, das später auch. Schönen Platz rausgesucht, ich meine, was haben sie mir gegenüber wohl gemacht? Sie haben mich umarmt. Die sind mir um den Hals gefallen, weil die sich so gefreut haben. Die haben mich umarmt. Und auch da, glaube ich, da wird ein Prinzip dran deutlich. Freude vertieft die Beziehung. Es löst Dankbarkeit aus und es vertieft die Beziehung zueinander. Und ich glaube, dass diese zwei Dinge, dass genau das Gottes Absicht ist. Gott möchte, dass wir eine Freude entwickeln darüber, dass er uns reich beschenken wird. Erstens, weil es ansteckend sein soll für andere. Und zweitens, weil er diese Beziehung zu uns vertiefen möchte. Gott möchte nicht nur, dass wir, ja, wir sind jetzt irgendwie in einer Beziehung zu ihm, aber mehr auch nicht. Gott will da richtig rein investieren, dass wir dankbar werden und dass wir begeistert von ihm sind und diese Begeisterung auch ansteckend für andere ist und merken, okay, diese Beziehung zu diesem Gott, die vertieft sich. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum wir uns darauf so freuen sollen, dass wir das Erbe von Gott eines Tages kriegen werden. Dass es ansteckend ist und dass es unsere Beziehung vertieft zu ihm. Gott ist ein großzügiger Geber. Und die Frage ist, freuen wir uns darüber? Haben wir diese ansteckende Freude? Merken wir, dass diese Beziehung zu Gott sich dadurch vertieft in uns? Gott ist ein großzügiger Geber. Freuen wir uns darüber? So. Wir schauen uns noch den dritten Aspekt an, den wir hier über Gott erkennen sollen. Wieder Vers 19, 18 bis 19, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und jetzt als letztes, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also wir sehen den dritten Aspekt, den Paulus uns weitergibt, die Kraftwirkung an uns. So, und jetzt ist die Frage, ja, okay, Kraft, was bedeutet das? Und hier ein Vers aus Epheser 3, Vers 20, also einige, zwei Kapitel später einfach. Hier schreibt Paulus, dem aber, der weit über die Maßen zu tun vermag, also mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeit. Da sehen wir also, da ist jemand, da wird Gott als jemand beschrieben, der über die Maßen fähig ist, alles zu bewältigen. Über die Maßen. Wir kommen zurück zu unserer Frage. Aufgrund dieses Verses, was würdet ihr sagen, wie ist Gott? Gott ist Stärke und Kraft, ja. Alleskönner, sehr gut, ja. Danke. Allmächtig. Gott ist allmächtig. So, und das ist ja jetzt schön und gut. Jetzt haben wir einen Gott, der ist allmächtig. Ja, aber das Tolle ist, da gibt es so einen Vers, wenn wir jetzt uns fragen, was hat das jetzt mit mir wieder zu tun, dann lesen wir mal Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also was lesen wir hier? Wir haben erst festgestellt, Gott ist allmächtig. Und was sagt Paulus hier? Dieser Gott, der vermag auch alles durch mich. Da ist alles möglich. Und wisst ihr, ich frage mich immer an dieser Stelle, wenn ich diesen Vers so lese, was würde sich mein Alltag nicht verändern, wenn ich diesen Satz endlich mal richtig kapieren würde? Wenn ich diesen Satz mal wirklich leben würde? Wenn ich ihn einfach mal verstehen und für mich wirklich anwenden könnte? Zu wissen, Gott ist allmächtig, Gott kann alles, aber da bleibt er nicht stehen. Sondern Gott, der will auch hier drinnen, in mir wohnend, diese Kraft nutzen und auch wirken lassen. Gott ist allmächtig. Und die Frage, die ich euch da noch mitgeben möchte, ist, sind wir uns dieser Tatsache im Alltag bewusst? Haben wir das vor Augen jeden Tag neu, dass der allmächtige Gott hier drinnen wohnen möchte? Dass dieser Gott in dir oder durch dich alles tun möchte? Sind wir uns dessen im Alltag bewusst? Ich habe euch zum Abschluss eine Begebenheit von diesem Mann hier mitgebracht. Und wenn ihr wisst, da schlägt einer Thesen an der Tür, wer wird das wohl sein? Das wird Martin Luther sein. Und genau dieser soll es auch sein. Also auch für mich, muss ich mal sagen, außerhalb der Bibel, Martin Luther, für mich, ja, fast die größte Figur in der Kirchengeschichte. Von Martin Luther gibt es eine Begebenheit, wo ich finde, da wird dieser Punkt sehr gut deutlich daran. Es war gegen Ende seines Lebens, als sich die Reformation schon durchgesetzt hatte, als sich immer mehr reformierte Kirchen gegründet haben und immer mehr sich von der katholischen Kirche lossagten. Da ging Luther eines Tages los, um eine neu gegründete reformierte Kirche zu inspizieren, sozusagen. Und er kommt dahin und schaut sich das alles an und dann fragt er einen Bauer, der da ist, sind Sie in der Lage eigentlich, das von uns offiziell verfasste Glaubensbekenntnis zu sprechen? Können Sie das? Und der Bauer sagt, ja, das haben wir gelernt, das können wir jetzt mittlerweile. Und Luther fragt, können Sie es dann mal uns vortragen? Und der Bauer sagt, ja, gerne. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und hier unterbricht Luther schon und sagt, halt, Moment. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich muss nachfragen. Wissen Sie eigentlich, was allmächtig bedeutet? Und der Bauer ist ein Bauer, der ist kein Theologe, der hat keine Bildung, der hat ja wahrscheinlich außerhalb seines Dorfes nie irgendwas getan. Der steht da und sagt, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was allmächtig bedeutet. Noch nie gehört, ich habe es einfach auswendig gelernt, weil es verlangt wurde, also ich habe keine Ahnung, was allmächtig heißt. Und dann legt Luther seine Hand auf dessen Schulter und lacht und sagt, wissen Sie, mir und meinen Studenten geht es genauso. Wir haben auch keine Ahnung, was allmächtig auch nur im Geringsten bedeutet. Und warum? Weil dieser Gott so dermaßen übermächtig ist, dass wir das nie fassen können. Gott ist so mächtig, das können wir Menschen mit unserem Verstand niemals erfassen. Aber ich kann Ihnen sagen, wie ich diese Allmacht erlebt habe. Gott hat mich im Angesicht meiner Feinde nicht losgelassen. Er hat mich nicht fallen gelassen. Im Angesicht einer Übermacht, die unbezwingbar schien, im Angesicht der katholischen Kirche, die dich sofort umgebracht hat, wenn du nicht das getan hast, was die wollten, in deren Angesicht hat Martin Luther selbst erlebt, was es bedeutet, dass dieser Gott allmächtig ist. Weil Gott hat seine Macht an ihm gezeigt und diesen einzelnen Mann nicht sterben lassen, nicht durch die Hände seiner Feinde umbringen lassen. Und Martin Luther hat selbst erlebt, hey, das ist dieser allmächtige Gott. Ja. Gott ist allmächtig. Sind wir uns dessen im Alltag bewusst? Das müssen wir uns fragen. Ich fasse zum Schluss nochmal die Punkte zusammen, die wir festgehalten haben. Als erstes haben wir festgehalten, Gott ist die lebendige Hoffnung und wir müssen uns die Frage stellen, ist unsere Beziehung zu ihm lebendig? Als zweites haben wir festgehalten, Gott ist ein großzügiger Geber. Freuen wir uns darüber? Haben wir eine Freude, die ansteckend auf andere wirkt und die auch dazu dient, dass wir die Beziehung zu Gott vertiefen können? Und als drittes haben wir festgehalten, Gott ist allmächtig, sind wir uns dessen im Alltag bewusst. Amen.